beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Ich habe mir gerade überlegt, wie oft an diesem heutigen Morgen wohl das Wort Halleluja gebraucht wird. Bestimmt Milliardenmal rund um den Erdball. Es ist ja eigentlich ein Lalllaut, das Hallel, das wir kennen, das wir Gott anbeten. Ich habe ja mal gesagt, ganz am Anfang, als ihr mich gefragt habt, Günther, wie hältst du es mit der Orgel und dem Lobpreis? Und dann habe ich gesagt, erstens, ich stehe ab und zu mal mit vorne. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort ist, wenn die Lobpreisband die Gabe von Hans Merz höher schätzt als ihre eigene und umgekehrt, dann sind wir am Ziel. Heute habt ihr zusammen gespielt. Hans in der Band und die Band mit der Orgel und dem Klavier. Wunderbar. Für mich auch Ostern, dass da wirklich etwas geschehen ist, aufeinander zu, ist ganz toll. Ist ja so ein bisschen wie Eier suchen Ostern, gell? Heute Morgen, ich bin da hierher gefahren und dann dachte ich, ach du meine Güte, da ist ja überhaupt kein Auto. Nicht mal mein Platz war zugeparkt. Ist ganz seltsam. Hoffentlich sind überhaupt welche da zum Osterfrühstück. Und dann bin ich erst hier oben reingegangen und habe das hier gesehen und bin schon mal umgefallen. Herzlichen Dank. Es ist schön, so zu feiern. Danke. Und dann war ich unten und es war voll. Und nach 7 Wochen Low Carb habe ich mir den Graved Lachs reingepfiffen und gedacht, yes, es ist Ostern. Ganz herzlichen Dank, dass wir heute so miteinander feiern können in dieser Gemeinde. Es ist wunderbar. Denn nicht Weihnachten, Ostern ist ja das höchste Fest im christlichen Kalender. Wir wissen das und alle Jahre wiederholt sich der Anspruch, hat der Christa auch gerade gesagt, dass Ostern eigentlich was ganz Besonderes sein sollte. Dabei ist es doch gewöhnlich. Es wiederholt sich. Ein paar Tage frei, Ostereier, Osterhasen. Was sollen wir feiern an Ostern? Und mein Problem, was soll ich Ostern denn noch predigen? Wie der schwäbische Satiriker Matthias Riechling mal sagte, was will man immer schwätzen? Irgendwann einmal ist doch alles geschwätzt. Was haben wir nicht schon alles gehört über Ostern? Der Herr ist auferstanden, ist wahrhaftig auferstanden. Bewusst habe ich diese Sätze schon über 50 Jahre gehört, Jahr für Jahr. Aber was bitteschön kann man sonst noch sagen oder schwätzen zum Thema Ostern? Erstmal die Standards, dass das Leben den Tod besiegt hat. Dass Christus der Erste ist, der vom Tod auferstanden ist, als Prototyp für alle Menschen sozusagen. Dass der alte Adam tot ist, aber wie schon Martin Luther sagte, ich ersäufe ihn jeden Tag, aber der Kerl kann schwimmen. Dass es die Frauen waren, die Osterbotschaft weitergesagt haben. Das ist erfreulich. Ich könnte noch eine Weile so weitermachen und würde dabei nur olle Kamellen aufwärmen. Das haben wir alles schon 100-mal gehört, also alles geschwätzt. Nicht ganz, wir versuchen es mal mit einem anderen Dreh, nämlich mit der zeitlichen Dimension. Dass Christus auferstanden ist, passt perfekt, wenn ich es richtig weiß, davon gehen wir aus. Wäre er nicht auferstanden, dann wären wir die elendsten unter allen Geschöpfen. Warum? Wir hätten aufs falsche Pferd gesetzt, ganz einfach. Aber mal eine ganz persönliche Frage. Wann seid ihr eigentlich von den Toten auferstanden? Und wann fand eigentlich meine Auferstehung statt? Oder wann wird sie stattfinden? Futur. Anders gefragt, wann bin ich tot? Und wann bin ich lebendig? Wann stirbt mein alter Mensch und der neue steht auf? Bei meiner Taufe? Nach meinem körperlichen Tod? Oder vielleicht mitten im Leben? Ich knüpfe gern daran an mit einem Lied, in dem es heißt, das ist das größte Wunder, wenn ein Toter aufersteht. Es stammt von dem Liedermacher Gerhard Schöne und es heißt Lebendig tot. Jakob Rath von der FES Reutling hat einen wunderschönen Film gemacht, vorletzte Woche? Wo seid ihr, FESler? Weiß ich nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall schon mal Ostern vorgefeiert und Jakob Rath, Lehrer an der FES, hat diesen Film gemacht dazu und den möchte ich euch gerne zeigen mit dem Lied von Gerhard Schöne, Lebendig tot. Liebe FESler, sagt dem Jakob nochmal einen schönen Gruß und vielen Dank, hat uns sehr gefreut. Manchmal ist man nicht erst tot, wenn das Herz aufhört zu schlagen, wenn sie einen auf der Bahre in den Kühlraum tragen. Vielleicht ist man längst schon tot, obwohl man noch spazieren geht, eigentlich schon unterm Rasen auch wenn man noch den Rasen mäht, an der Fernbedienung spielt, sich mit Sonnenöl einreibt, noch Geburtstagskarten kriegt und selbst Geburtstagskarten schreibt. Und dann die Wende, wenn man mitkriegt, dass man tot ist, muss man laut um Hilfe schreien. Manchmal haucht dann Gott persönlich einem nochmal Leben ein. Manchmal schickt er einen Engel, der die Herzmassage macht, bis die Tränen wieder fließen und das Herz im Leibe lacht. Das ist das größte Wunder, wenn ein Toter aufersteht, wenn die Leichenstarre endet und in Leben übergeht, wenn die Brust vor Schmerz und Freude, Glück und Trauer wieder bebt. Sanfte, weiche Muschel, heller Lichterschein, ist das nicht das Größte, vom Tod erwacht zu sein? Das gilt für uns, für jeden persönlich, und das gilt auch für die Kirche, für die Gemeinde. Viele sind ja leer und werden immer leerer. Das beobachten wir und wir sind traurig darüber. Ich kenne eine Kirche, die ist 6,5-mal so groß wie das Olympiastadion in Berlin. Und da passen immerhin 80.000 rein, wenn es voll ist. Weit mehr als 500.000 Menschen füllen sie jedes Jahr. Und diese Kirche ist wegen Überfüllung geschlossen. Es gibt eine Warteliste und es gibt Absagen. Aber ich rede nicht von Willow Creek oder Saddleback, der Crystal Cathedral oder einer anderen Megachurch in den USA. Auch nicht von den riesigen Versammlungen in Korea oder in Nigeria. Ich rede von einer Megachurch in Deutschland. Sie findet einmal im Jahr in mehr als 100 Orten statt. Die Ostergartenkirche. Derzeit unter anderem in Stuttgart, Bad Cannstatt. Ich wollte in diesen Tagen mit meinen Enkeln hin, keine Chance. Seit langem sind die 4000 Quadratmeter ausgebucht, inklusive Führungen. Wir haben es ja längst gemerkt, nicht erst seit Gerhard Schulze seinen Klassiker Die Erlebnisgesellschaft geschrieben hat. Wir leben in einer eben solchen Gesellschaft. Wir sind eine Erlebnisgesellschaft. Wir wollen uns im Gottesdienst nicht mehr damit zufrieden geben, intellektuelle Wahrheiten kognitiv aufzunehmen. Es soll nicht mehr alles übers Gehirn laufen. Wir wollen schmecken, wir wollen sehen, wir wollen riechen, wir wollen fühlen, wir wollen hören. Wir wollen mit Jesus auf eine Reise gehen, Glauben als Erlebnisparcours. Und ich meine, das ist auch richtig so. Sowohl das Verbannen der Bilder und im Extremfall sogar der Musik durch den Schweizer Reformator Johannes Calvin ist auch die einseitige Betonung des Wortes durch Luther, nämlich sola scriptura. Das waren Extreme, die in die Irre führen und der Ganzheitlichkeit des Menschen nicht entgegenkommen. Viele evangelische Kirchen sind intellektuell leer gepredigt. Dabei würde es schon helfen, wenn wir die Stelle aus dem Römerbrief, in der es heißt, der Glaube kommt aus der Predigt, noch mal genau angucken würden. Dort steht nämlich überhaupt nicht Predigt, dort steht Akeo. Und alle Musiker wissen, was das heißt. Akeo heißt nichts anderes als Akustik. Der Glaube kommt aus dem Hören, steht da. Und da sind wir wieder beim Ostergarten. Glauben erleben mit allen Sinnen, nicht bloß mit der linken Gehirnhälfte, die für die Rationalität und die Logik zuständig ist. Meine jüngste Tochter sagt immer zu mir und meiner Frau, wisst ihr was? Euer Glaube ist völlig unlogisch. Sag ich, ja, hast recht. Hat auch der Paulus schon mal geschrieben. Er ist eine Torheit, wenn man ihn versucht, nur mit dem Gehirn aufzunehmen. Meine Tochter heißt übrigens auch noch Paulus mit Nachnamen seit 2 Jahren oder 3. Der Glaube ist eine Torheit für die, die ihn nur mit der linken Gehirnhälfte wahrnehmen wollen. Rechts sind die Bilder, ist das Chaos, ist die Kreativität, ist die Fantasie, ist die Intuition und ist die Neugierde. Ich halte die Erfindung der Ostergärten durch Lutz Barth und seine Frau im Jahr 2000 auch deshalb für eine so geniale Erfindung, weil gerade an Ostern die entscheidende Szene im Garten spielt. Open Air, nicht im Haus. Und weil es da um Sinne, weil es da um Emotionen geht, weil es da um das Erleben geht, wie im Wortsinn zu Tode betrübte, niedergedrückte Frauen erleben und nicht nur hören. Erleben, dass der Tod überwunden ist. Wie sie mit allen Sinnen wahrnehmen, dass Jesus lebt. Wie sich der Osterjubel Bahn bricht, wie er über das Staunen, über das Sehen, über das Hören schließlich in die Gesichtszüge kommt und dann in die Füße und dann gibt es auf einmal eine Bewegung. Auferstehung. Man muss sich das einfach bildlich vorstellen. Man muss es sehen, wie die drei Frauen schließlich losgerannt sind, fassungslos. Ich nehme an, sie haben den Boden nicht berührt dabei, sie sind geschwebt. Was haben sie und speziell Maria Magdalena nicht alles erlebt in den letzten Minuten? Todtraurig gehen sie zum Grab. Sie will ihrem Meister den letzten Dienst erweisen und ihn salben. Trauer, tiefe Emotionen. Sie weint, tiefe Emotionen. Sie schaut ins Grab und sieht zwei Engel da sitzen. Das passiert ja vermutlich auch nicht jeden Tag. Das ist schon eine Hollywood-reife Inszenierung. Sie spricht mit den Engeln. Sie geht aus dem Grab und trifft einen Mann. Sie erkennt ihn nicht. Und dann hört sie seine Stimme. Und jetzt ist Gänsehaut angesagt. Sie erkennt ihn, als er, vermutlich sehr liebevoll, nur ein Wort sagt. Maria. Ihren Namen. Und sie antwortet auch nur mit einem einzigen Wort. Rabuni, Meister. Ostern heißt erleben. Der Einzige, der nichts erlebt hat, der nur das Wort der anderen hatte, Thomas, er glaubt auch nicht. Ich glaube nicht, sagt er, bis ich fühle, bis ich spüre, bis ich erlebe, bis meine Hände die Todesmale erspürt haben. Deshalb Ostern erleben. Deshalb Faszination Ostergarten. Ostern ist das Erleben, wie sich das Leben gegen den Tod durchsetzt. Klar in dem einen, in Gott selbst, aber eben auch in Maria, wie sie erlebt, wie sie aus dem Todesschatten aufgerichtet wird und aufrecht ins Licht schaut. Das ist Ostern. Die Kirche hat lange Zeit die Gottesdienste entleiblicht und entsinnlicht. Sie dachte, es kommt allein auf das Verstehen mit dem Intellekt und auf den Willen an. Und damit hat sie gewissermaßen den Glauben im Letzten entmenschlicht. Daraus resultierte nicht nur eine Körperfeindlichkeit, damit hat die Kirche auch ihr jüdisch-christliches Erbe verraten. Im Menschenbild des Alten Testamentes werden Erfahrungen, eben auch Glaubenserfahrungen, leiblich verortet. Der Hirsch schreit nach frischem Wasser mit seiner Kehle. Nefesh heißt das auf Hebräisch. Und wisst ihr, was Nefesh auch noch heißt? Seele. Seele und Kehle ist ein Wort. So genau schreit meine Seele, meine Kehle, Gott nach dir. Leibliches, sinnliches Erleben. Wir sind als Gemeinde dankenswerterweise unterwegs, diese einseitige Betonung der kognitiven Glaubenserfahrung im Gottesdienst hinter uns zu lassen. Es geht nicht nur, es geht aber auch um Erleben im Gottesdienst. Es geht um Inszenierung, es geht um Gefühle, es geht um Hingabe des ganzen Menschen, wie man bei der Diskussion auch um das Thema Anbetung deutlich sieht. Und es geht um die Verknüpfung des Glaubens mit unserer Alltagsrealität. Euer ganzes Leben sei Gottesdienst, schreibt Paulus im Römerbrief. Gebt euch mit eurem ganzen Leben Gott hin, auch mit euren Gefühlen, auch mit eurer Angst. Und ich sage am Ostermorgen ganz bewusst auch sehr deutlich, auch mit euren Zweifeln. Nehmt sie, nehmt eure Zweifel ernst und gebt sie hin. Nehmt sie hinein in euren Glauben. Gebt euch Gott hin mit ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit eurem ganzen Gemüt. Das ist das alte Wort für Gefühl oder Emotion. Also mit allem, was ihr seid. Auch als politisch denkende Menschen, auch als erotisch empfindende Menschen, auch als solche, die sich um ihren Lebensstil und Lebensstandard sorgen, als Menschen, die eins sind mit Gottes Schöpfung und Wege suchen, das Leiden der Kreatur zu verringern. Das soll auch in den Gottesdiensten, denen, die wir hier feiern und denen in unserem Alltag, darin soll das alles zum Ausdruck kommen. Patrick Roth, ein Schriftsteller aus Karlsruhe, den kaum jemand kennt, leider, sollte unbedingt mal suchen, also nicht Patrick Ross, das ist ein sehr bekannter amerikanischer Schriftsteller, Patrick Roth, der stammt aus Karlsruhe und lebt seit vielen Jahren in Los Angeles. Er ist nach Los Angeles gegangen, weil er Filmregisseur werden wollte. Aber da haben sie nicht gerade auf ihn gewartet, also hat er gedacht, wie überbrücke ich jetzt die Zeit? Und dann hat er ein Inserat gelesen, da ging es darum, dass eine alte Dame einen Vorleser gesucht hat. Und er hat sich da beworben und nun war die alte Dame die ehemalige Haushälterin von Hermann Hesse. Und dann hat er ihr Monate und Jahre lang vorgelesen. Weltliteratur, Bibel, alles Mögliche. Und daraus hat er einen ganz faszinierenden Schreibstil entwickelt. Und dieser Patrick Roth, der hat eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Er hat nämlich die Ostergeschichte mit Schauspielern nachspielen lassen. Ich hätte es ja gerne gemacht heute, das Bibliodrama, aber dann habe ich gedacht, als der Christoph Wiemann das neulich gemacht hat, waren nur 10 Leute da. Deshalb glaube ich, wir müssen noch ein bisschen dran arbeiten, bis wir Bibliodrama machen, aber ich verspreche es euch, wir machen es mal. Er macht also, und vielleicht macht euch das jetzt auch an, was ich euch erzähle. Er macht eine erstaunliche Entdeckung. Sie proben in einem leerstehenden Haus am Mulholland Drive in Los Angeles diese Szene. Monika, die Schauspielerin, die Maria verkörpert, ist in die Grabhöhle hineingegangen. Jesus ruft, so sagt der Text laut, Maria. Wo stand Jesus? Nicht drin, sondern draußen. Logisch, er war ja schon draußen. Daraufhin dreht sich Maria um, aber wie denn? Sie schaut ja schon zum Eingang, als sie das Wort an den vermeintlichen Gärtner richtet. Da stimmt etwas nicht. Da fehlt ein entscheidender Schritt. Schauen wir uns das mal eben an. Patrick Roth erklärt der jungen Schauspielerin, du hast ein Geräusch gehört und stehst im Morgenlicht und siehst im Morgenlicht am Höhleneingang eine Silhouette. Du erkennst ihn nicht und denkst, es sei der Gärtner. Ja? Also Maria schaut auf die Engel, hört etwas und dreht sich um. Sieht eine Silhouette, undeutlich im Eingang stehen, klar, ein Gärtner, wer sonst? Wer ist schon so früh morgens im Garten unterwegs? Jesus war ja geraubt, er war weggetragen worden. Hier kommt Monika, also die Maria Magdalena, auf die Idee, an Patrick Roth, der die Rolle Jesu einnimmt, vorbeizulaufen in den vorgestellten Garten, wo sie den geliebten Leichnam suchen will. Und dabei sagt sie dann erst zum vermeintlichen Gärtner, sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Im Garten sucht sie stumm weiter, bis Jesus sich zu ihr umwendet und sie ruft, Maria. Da erst wendet sie sich zu ihm um und erkennt ihn. So sieht die Szene jetzt aus. Und dann sagt sie, Rabuni. Also ist sie hinausgegangen mit dem Rücken zu der Gestalt, den sie für den Gärtner hielt. Und als dieser sich umwendet und sie anspricht, da wendet auch sie ihm sich das erste Mal zu. Und jetzt kommt das entscheidende Wort, sie erkennt. Und alle, die sich ein bisschen mit biblischer Terminologie auskennen, weiß, was erkennen heißt. Patrick Roth denkt, mir wurde klar, dass sie, Monika, im Vorbeigehen an mir etwas entdeckt hat. Einen ganzen Satz, der in der Bibel an dieser Stelle verschwiegen wird, übergangen wird, versteckt wird. Und jetzt entdeckt war eben dieses, und sie ging an ihm vorbei. Und mehr noch, denn bevor ich mich nachher umwandte, müsste es also heißen, und beide standen da, abgewandt voneinander, also quasi Rücken zu Rücken, bevor er sich umwandte und sie anspricht, Maria. Da wendet auch sie sich um und erst da erkennt sie Rabuni. Eine Kleinigkeit? Nee, eine ganz entscheidende Szene, die man nur entdeckt, wenn man erlebt und nicht nur hört oder liest. Wie gesagt, hier müsste man eigentlich Bibliodrama spielen, sich hineingeben in die Rolle und die Gefühlswelt der Maria Magdalena, spüren, was dieser Moment für sie bedeutet hat, wie es ihr durch den Körper gefahren ist, wie dieses Jesus gegenüberstehen alle ihre Sinne erfasst hat. Patrick Roth erklärt die Szene so, die Probe der Magdalena am Grab stellt durch dieses fehlende Teil und sie ging an ihm vorbei, jetzt ergänzt das ganze Drama der Wandlung dar. Von einer totalen Abgewandtheit, Geschiedenheit, getrennt und Zerrissenheit beider, des Gottes und des Menschen, in der Wirklichkeit und im Geist kommt es zu einer Wendung, ja zu einer Zugewandtheit beider. Erst einer ist jetzt im Auge des anderen. Der eine erkannt, im anderen enthalten. Eine völlige Wandlung. Geblieben ist für Patrick Roth die Erkenntnis aus dieser Szenenprobe, Magdalena sieht und wird gesehen und er ebenso. Er sieht und er wird gesehen. Ähnlich jener Stelle im 1. Korintherbrief, an der es heißt, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Das Motto des Kirchentags in Berlin und Wittenberg, zu dem ja, wie wir jetzt seit dieser Woche wissen, auch Barack Obama kommen wird und mit Frau Merkel diskutieren. Das Motto dieses Kirchentages in Kurzform: Du siehst mich. Das ist alles. Und es hat mit dieser Szene zu tun, obwohl es aus einer ganz anderen Bibelstelle stammt. Es geht auch um eine Frau in der biblischen Erzählung, die diesem Motto zugrunde liegt. Hagar, die verstoßene Magd in der Wüste. Alles, was ihr bleibt, alles, was sie noch an Ansehen hat, ist dieses: Du siehst mich. Gott, du siehst mich. Wir erkennen einander und unsere Liebesbeziehung beginnt. Dieses Verb erkennen ist, wie gesagt, von entscheidender Bedeutung. Anagnorizo steht da im Griechischen. Da steckt das Wort Gnosis drin. Eigentlich meint das ein religiöses Geheimwissen. Ein Erkennen und Begreifen, das nur in der unmittelbaren Gottesbeziehung erlebbar wird. In der Bibel wird dieses Erkennen auch für die tiefste und intimste Begegnung von zwei Menschen gebraucht. Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Hier ist dasselbe gemeint. Da ist eine Tiefe der Erkenntnis des anderen, die etwas mit Hingabe, mit Einswerden zu tun hat, mit Verschmelzen oder, wie Patrick Roth sagte, der eine erkannt, im anderen enthalten. Was will ich damit sagen? Diese Szene ist die Schlüsselszene für den Glauben schlechthin. Das ist die Esoterik im positivsten Sinn, das Geheimnis des Glaubens. Ich erkenne ihn und nehme ihn in mich auf. Er erkennt mich und nimmt mich in sich auf. Darum sprechen wir davon, dass das Abendmahl ein Zeichen dafür ist, und ich habe mit Gerhard da neulich drüber diskutiert, nach dem letzten Abendmahl, dass eigentlich schade ist, dass wir immer nur Zeichen dazu sagen. Vielleicht ist es gar kein Zeichen. Vielleicht ist es ein Erleben. Vielleicht ist es ein Geschehen, dass wir Christus wirklich essen und trinken, dass wir ihn in uns aufnehmen und dass er in uns Wohnung hat. Eins werden, verschmelzen mit diesem Augenblick, als Jesus Maria sagt, und jetzt setzt gerne euren Namen ein, und ihr sagt: Rabuni, Meister. Spannend. Ich habe gesagt, das Wort erkennen im Griechischen anagnorizo, ana ist immer die Vorsilbe für wieder. Also eigentlich steht da wieder erkennen. Und genau genommen ist jedes Erkennen ja ein Wiedererkennen von etwas, was ich schon einmal erkannt habe. Es bedeutet, Jesus erkennt Maria Magdalena wieder, also hat er sie schon vorher gekannt. Und ich meine, da geht es nicht nur um diese 3 Jahre, die sie sich vielleicht gekannt haben, als er auf Wanderschaft war, sondern es geht auch darum, dass Maria Magdalena, die Frau, die seine Füße gesalbt und sie mit ihren Haaren getrocknet hat, da geht es auch um die Erkenntnis, dass sie von Gott kommt, dass sie sein geliebtes Kind vor allen Zeiten schon war, noch bevor sie gezeugt wurde, und dass sie jetzt wiedererkannt ist und zu Hause ankommt, im Haus des Vaters. Glauben heißt erleben, spüren, in sich aufnehmen, fühlen, schmecken. Versteht ihr jetzt, warum es so wichtig ist, Ostern nicht nur zu hören, mit dem Kopf zu begreifen, sondern Ostern zu erleben? Anagnorizo kann man auch mit begreifen übersetzen, also noch ein Ausdruck für die Sinne, für den Tastsinn. Was machen wir heute? Wir sind ja noch in derselben Situation wie Thomas. Nein, im Grunde genommen sind wir noch schlechter dran, denn wir bekommen nicht mal die Chance, Jesus zu begreifen, nämlich anzufassen. Wir haben gehört. Erstmal nur gehört. Es ist uns überliefert. Wir hören und können das glauben oder auch nicht. Darum ist es so wichtig, vom Hören zum Erleben zu kommen. Aber Jesus sagt auch zu Thomas: Du glaubst, weil du gesehen hast. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Also wir. Aber selbst da kann Thomas den Weg weisen. Er, den man den Ungläubigen nennt, abfällig klingt das, denn er ist der Zweifler schlechthin geworden in der Traditionsgeschichte, aber eigentlich ist er ein Vorbild. Es gibt noch ein Buch von Patrick Rost, da geht es um den Zwilling Thomas, ist auch ganz spannend, wollte ich nur mal sagen. Also, wie gesagt, Buchtipp. Einer, der seine Zweifel ernst nimmt. Einer, der nicht aufgibt, bis er glauben kann. Einer, der Gott herausfordert, sich ihm begreifbar zu machen, damit er glauben kann. Thomas ist mutig. Thomas ist ein Vorbild. Er gibt sich nicht damit zufrieden, was er einmal gehört hat und das vielleicht auch für wahr hält. Nein, er will mehr. Er will glauben im Sinne von eins werden mit Christus und er lässt nicht locker. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben, also wir. Glauben allerdings nicht im Sinne von für wahr halten. Glauben im Sinne von sich einlassen, vertrauen, sich rückhaltlos hingeben, nur auf diese eine Karte setzen, eins werden mit ihm, dem Christus, mit Gott. Noch einmal Patrick Roth, dessen Christus-Trilogie ich nur wärmstens empfehlen kann und schon empfohlen habe. Riverside heißt sein erstes Buch, Johnny Shines das zweite und Corpus Christi das dritte. Von Corpus Christi heißt es, sind Stimmen der Zeit, die ungeheuerste Auferstehungsgeschichte, die jemals in deutscher Sprache geschrieben wurde. In der Laudatio für Patrick Roth, der 2003 den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung bekommen hat, sagt Ruprecht Wimmer, das Schlussstück der Trilogie, der Roman Corpus Christi aus dem Jahr 1996, führt an den Beginn christlicher Zeitrechnung zurück, an den ersten Ostersonntag, mit dem sogenannten ungläubigen Thomas, der nach handfesten Beweisen für die Auferstehung seines Herrn verlangt, steht ein Prototyp des modernen Menschen auf dem Prüfstand. Thomas will sehen, damit er glauben kann. Dieses Credo, dieses Glaubensbekenntnis ist hineingesprochen in unser visuelles Zeitalter, in dem die Grenzen zwischen Fiktion und Realität so verschwommen sind, dass man Glauben und Wissen nur noch schwer unterscheiden kann. Zitat Ende. Da kamen Menschen zu den Jüngern und sagten, wir möchten gerne Jesus sehen. Wir haben von ihm gehört, aber wir möchten ihn sehen. Wir vertrauen dem, was wir sehen, mehr als dem, was wir hören. Wir sind im visuellen Zeitalter. Wenn die Einschaltquoten für die Hörfunksender durch Umfragen ermittelt werden, dann kleben witzigerweise überall Plakate. Auf S-Bahnen, an Citylights. Wisst ihr auch warum? Es geht doch um Radio, es geht doch eigentlich hier um die Ohren. Wenn die Menschen gefragt werden, welchen Sender sie gestern gehört haben, dann sagen sie hoffentlich natürlich sowieso Radio Paradiso, aber wenn nicht, dann fällt ihnen erstmal das Plakat von Antenne 1 ein, das sie an der Bushaltestelle gesehen haben, aber nicht, wie der Sender heißt, den sie gestern eingeschaltet haben. Das, was wir sehen, halten wir für Realität, nicht das, was wir hören. Wenn wir moderne Menschen, Menschen des visuellen Zeitalters, Jesus sehen wollen, dann geht es eben, wie gesagt, ums Erleben. Und das kann nur so geschehen, dass wir in den Garten gehen, bildlich gesprochen. Dass wir seine Nähe suchen und das Erlebnis des Erkennens suchen. Dass wir im Menschen Jesus von Nazareth den Christus erkennen, den Messias, den Menschen und den Gottessohn, Gott selbst, der gekommen ist, um uns von unserer Todesverfallenheit zu retten. Anschauen, anschauen, darum geht es. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild. Diese Verwandlung von Menschen, die sterblich sind, in unsterbliche Kinder Gottes. Ich schließe mit einem Text, der in einem Gemeindebrief in Kairo im Jahr 1967 abgedruckt wurde. Auferstehung des Fleisches, das verstehe ich nicht. Freund, ich auch nicht. Wie sollte man solch ein Wunder verstehen? Ich verstehe auch nicht, wie aus einem Samen eine Blume wächst. Ich verstehe nicht, wie das Kind im Mutterleib wächst. Wiewohl ich es erfuhr, ich verstehe es nicht, wie ein Wassertropfen so voll Leben sein kann, dass mein Auge nicht sieht. Ich verstehe überhaupt nicht, was Leben ist. Ich verstehe auch nicht, was Tod ist. Wo geht das Leben hin, wenn es den Leib verlässt? Und wie ist es hineingekommen? Nichts verstehe ich, Freund, nicht das Geringste. Meine Gedanken können das Wunder umkreisen, aber sie dringen nicht ein. Ich glaube, ich will es auch gar nicht. Ich kann mich nur freuen am Leben oder es erleiden, am meisten wohl dies. Ich bin ein einfacher Mensch. Aber auch wenn ich das nicht wäre, verstünde ich das Wunder des Lebens nicht. Ich glaube aber, dass das Leben nie zu Ende ist und dass die Auferstehung ein Wunder ist, wie das Leben auch. Ich brauche Auferstehung nicht zu verstehen, aber erleben werde ich sie und werde gar nichts fragen. Ich werde da sein, wo ich nach Gottes Willen sein soll und das sein, wozu mich Gott bestimmt hat, schon zu der Zeit, als ich noch im Leibe lebte. Meine Aufgabe ist, hier nicht zu grübeln über Wunder, die ich nicht verstehen kann, sondern das zu tun, was ich nach Gottes Willen verstanden habe. Soweit der Text. Christus ist auferstanden und so auch wir, die wir ihn erkannt haben. So geht hin und lebt in dieser Gewissheit ein österliches Leben. Amen.